Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Rechts gegen links, Bürgerliche gegen Sozialisten. So war das früher einmal. Inzwischen heißt es aber häufig Globalisierungsgewinner gegen Globalisierungsverlierer. Also vermeintlich Eliten, die in Großstädten leben, gebildet sind und sich abgrenzen von den vermeintlich Abgehängten, die weniger gebildet sind, auf dem Land leben und meistens heimatverbundener. In der Wissenschaft spricht man da von Kosmopoliten und Kommunitaristen. Und diese Begriffe sind inzwischen auch in die Politik eingesickert, allerdings als Kampfbegriffe meistens. Wie hilfreich ist diese Unterscheidung, um die Gesellschaft von heute zu verstehen? Und wie gefährlich kann sie in der Politik werden, wenn man bedenkt, dass sie an antisemitische Erzählungen anknüpfen? Stefanie Oswald hat sich kundig gemacht.
Wenn wir von Kosmopoliten sprechen, sprechen wir von Personen in unserer Gesellschaft, aber auch in den anderen entwickelten westlichen Gesellschaften, von Personen, die den Nationalstaat für überholt erklären, die als Bezugspunkt ihres gesellschaftlichen Denkens gewissermaßen den Kosmos oder, wenn Sie so wollen, den Globus, die Welt sehen. Grenzen sind etwas von gestern und es gebietet geradezu ein moralisches Denken, diese nationalstaatlichen Grenzen zu überwinden.
Eine Definition des Politikwissenschaftlers Wolfgang Merkel. Am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung hat er mehrere Jahre lang ein Forschungsprojekt zur politischen Soziologie des Kosmopolitismus und Kommunitarismus geleitet. Darin haben Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen das Ausmaß untersucht, in dem die Globalisierung eine gesellschaftliche Konfliktlinie schafft zwischen jenen, die für uneingeschränkten Warenaustausch, offene Grenzen und Freizügigkeit sind, und jenen, die die Grenzen lieber geschlossen halten und rein nationalstaatliche Interessen vertreten. Wie charakterisiert Merkel Kommunitaristen? Menschen, die einen starken Sozialstaat aufbauen und Schwächere unterstützen wollen, dafür aber auch sichere Grenzen einfordern. Daneben stellt er aber eine weitere Ausprägung von Kommunitaristen fest.
Das, was wir heute vor allen Dingen sehen, ist eine normativ hochproblematische Richtung. Das sind Nationalisten, die häufig gegenwärtig im populistischen Gewand auftreten. Die sagen nicht, wir brauchen nationalstaatliche Grenzen, um einen starken Sozialstaat aufzubauen, sondern die argumentieren ethnisch oder gar rassisch oder, wenn Sie so wollen, völkisch. Hier haben wir eine hochgradig problematische Mischung aus Sehnsucht nach ethnischer Homogenität und Ausgrenzung der anderen.
Merkel sieht in der deutschen Parteienlandschaft einen Spiegel dieser Lagerbildung.
Die Grünen sind gleichsam der parlamentarische Arm, die Partei der Kosmopoliten, während die nationalistischen Kommunitaristen häufig nicht in den alleruntersten Schichten, aber in der unteren Mittelschicht zu finden sind. Und das ist die AfD. Früher waren es die Volksparteien, früher war das die SPD und die CDU-CSU. Und diese ehemaligen Volksparteien können diese Schichten nicht mehr an sich binden.
In der öffentlichen Debatte sind die Begriffe Kosmopolitismus und Kommunitarismus inzwischen selbst umstritten. Beide, so der Politikwissenschaftler, haben ihre Wurzeln in einer philosophischen Debatte, die sich in den 1970er und 1980er Jahren in den USA entwickelt habe.
Es gibt einen ganz berühmten liberalen Philosophen, Gerechtigkeitstheoretiker John Rawls, der auf dem Individuum basierend seine Gerechtigkeitstheorie entwickelt hat. Und das hat sehr rasch von einer anderen philosophischen Richtung Widerspruch erfahren. Und das waren die sogenannten Kommunitaristen. Die basieren ihre Gesellschafts- und Gerechtigkeitsvorstellungen nicht auf das Individuum, sondern auf die Gemeinschaft.
Seit den 1990er Jahren werden diese Begriffe in der Politikwissenschaft benutzt, um globalisierungsfreundliche und globalisierungsskeptische Wertecluster zu umschreiben. Natürlich, räumt Wolfgang Merkel ein, müsse man bei der Verwendung dieser Zuschreibungen differenzieren.
Wichtiger ist, ein Missverständnis in der Debatte aufzuklären. Das sind, mit dem Soziologen Max Weber gesprochen, Idealtypen. Die findet man nicht unbedingt sofort wieder in der Realität. Und sie können auch kosmopolit sein und trotzdem für einen starken Sozialstaat eintreten. Was nicht geht, ist, dass sie kosmopolit sind und Nationalist. Das sind Widersprüche. Aber es gibt welche, die in der Mitte stecken und die Parteien auch.
Vor allem der Begriff des Kosmopoliten wird von Rechtspopulisten zunehmend als negativer Kampfbegriff vereinnahmt, um vermeintliche Eliten zu kritisieren. Der damalige AfD-Bundesvorsitzende Alexander Gauland hat die globalisierte Klasse in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung so charakterisiert.
Diese globalisierte Klasse sitzt in den international agierenden Unternehmen, in Organisationen wie der UN, in den Medien, Start-ups, Universitäten, NGOs, Stiftungen, in den Parteien und ihren Apparaten. Und weil sie die Informationen kontrolliert, gibt sie kulturell und politisch den Takt vor. Ihre Mitglieder leben fast ausschließlich in Großstädten, sprechen fließend Englisch und wenn sie zum Jobwechsel von Berlin nach London oder Singapur ziehen, finden sie überall ähnliche Apartments, Häuser, Restaurants, Geschäfte und Privatschulen.
Nicht ohne Grund haben Kommentatoren in dieser Beschreibung eine Nähe zu Hitlerreden ausgemacht. Denn ohne dass das Wort Jude bei Gauland fällt, erinnert die Textpassage doch an nationalsozialistische Kampfparolen. Die hier den Kosmopoliten zugeschriebenen Eigenschaften bilden den Kern antisemitischer Klischees. Und sie tauchten nicht nur bei den Nationalsozialisten, sondern auch in der Sowjetunion der Stalin-Ära immer wieder auf. Juliane Wetzel, Historikerin am Zentrum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin.
Ich denke, wichtig ist bei dieser Zuschreibung des jüdischen wurzellosen Kosmopoliten und des dann Imperialisten auch immer diese Verbindung mit dem Anti-Amerikanismus, also mit dem sogenannten reichen Juden, also derjenige, der eben Macht hat, einerseits, weil er über die ganze Welt verteilt seine negativen Eigenschaften verbreitet, aber eben auch, weil er Macht hat in Bezug auf Geld.
Von da sei es nur ein kleiner Schritt zu Verschwörungstheorien, etwa zu der Behauptung, die Juden bestimmten die Börsen.
Das sind alles diese alten Stereotypen, die man, wenn man diese Geschichte des Antisemitismus nicht kennt, eben nicht unbedingt immer gleich identifizieren kann. Aber das ist eben auch das Phänomen Antisemitismus, das sich den Zeitläufen immer wieder anpasst. Und es ist deshalb auch kein neuer Antisemitismus, es ist immer der alte, weil er eben diese Stereotype über Generationen immer wieder weitergibt.
Wobei Juliane Wetzel einräumt, dass rechtspopulistische Parteien sich vordergründig oft Juden- und israelfreundlich geben, weil ihre Hauptstoßrichtung antimuslimisch ist. Das zeigt aber auch, vermeintlich klare Schwarz-Weiß-Begriffe wie Kommunitarismus und Kosmopolitismus kleistern die Differenzierungen, Widersprüche und Paradoxien meist eher zu, als dass sie sie klären. Wolfgang Merkel wirbt vor allem bei seinesgleichen dafür, rhetorisch abzurüsten und die Rede von Kosmopoliten und Kommunitaristen im politischen Diskurs kritisch zu hinterfragen. Damit könne man zwar keine Gaulands und Höckes in die demokratische Mitte zurückholen, aber vielleicht doch manche Protestwählerinnen und Wähler, die darunter leiden, in den aktuellen politischen Debatten kaum Gehör zu finden, weil sie sich keinem der beiden vermeintlichen Lager zugehörig fühlen.